Jesus wohnte in Kapernaum und wirkte vorwiegend im Gebiet von Galiläa. Viele Ereignisse, die uns im Evangelium beschrieben, berichtet werden, ereigneten sich um den See Genezareth oder auf dem See Genezareth. Fischfang, wenn Jesus auf dem Wasser lief. Und wenn über Ereignisse außerhalb Galiläas berichtet wird, dann ist es meistens so, dass sich Jesus auf der Reise nach Jerusalem oder von Jerusalem zurück nach Kapernaum befindet, weil er dort mindestens dreimal im Jahr nach Jerusalem reiste für die jüdischen Feste, die ja für Juden eigentlich verpflichtet waren. Und eines Tages, bevor Jesus zum letzten Mal nach Jerusalem reisen wird, war Jesus mit seinen Jüngern in Bethsaida zusammen. Dort eröffnete er ihnen zum ersten Mal, was ihn in Jerusalem erwarten wird. Er sagte, der Menschensohn muss vieles erleiden und muss von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Mit Menschensohn meinte Jesus sich selbst. Und die Jünger hörten wohl, was ihnen Jesus sagte, aber sie verstanden nicht, was sie sich darunter vorstellen sollten. Sie konnten und wollten sich nicht vorstellen, dass so etwas Schreckliches mit Jesus geschehen könnte. Vielleicht dachten sie, das sei ein Sinnbild oder eine Art Gleichnis, das Jesus ihnen erzählt. Und Jesus sprach mit ihnen noch darüber, wie bedingungslos sie ihm nachfolgen sollten. Er machte ihnen klar, wie konsequent echte Nachfolge ist, indem er sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist ausgesprochen deutlich. Wer Jesus nachfolgen will, der soll nicht nur darüber sprechen, sondern soll das auch tatsächlich tun. Es genügt eben nicht, Jesus großartig zu finden und ihn als guten Freund an seiner Seite zu haben. Manchmal ist es eine Belastung und fordert von uns Opfer, wenn wir Jesus treu nachfolgen möchten. Jesus will Nachfolger, die auch in schwierigen Zeiten bei ihm bleiben. Nun könnte man denken, Jesus hätte es nötig, dass wir ihm nachfolgen. Er brauche diese bedingungslose Aufmerksamkeit wie Machtmenschen, die von ihren Untergebenen Hörigkeit fordern. So wie wir das sehen, wenn überall die Fotos der Regierungsleute in den Geschäften hängen müssen, dass ja alle sie immer sehen. Doch Jesus hat es nicht nötig, von uns verehrt zu werden. Jesus denkt dabei an seine Jünger und natürlich auch an uns. Er weiß, dass unsere Rettung ganz und gar mit ihm verbunden ist und bleibt. Und wenn wir ihm nicht nachfolgen, dann gehen wir verloren. Deshalb ergänzt er seine radikale Aufforderung und sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Da merken wir, bei Jesus geht es um viel mehr, als dass wir ihn einfach verehren und dass er eine Schar von Verehren hat. Ihm geht es darum, was geschieht mit uns. Mit anderen Worten, es ist lebensnotwendig, Jesus nachzufolgen. Denn nur so bekommen wir ewiges Leben und nur so werden wir für Zeit und Ewigkeit gerettet. Und dann zieht Jesus folgende Schlussfolgerung: Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt und unheilbar Schaden nimmt? Wer diesen Schaden vermeiden will, der muss Jesus nachfolgen. Vermutlich sprach Jesus mit seinen Jüngern so eindringlich, weil sie bald erleben werden, wie er ihnen entrissen wird. Und sie werden erleben, wie gefährlich es sein kann, ihm nachzufolgen und ihm treu zu bleiben. Jesus wollte seine Jünger ermutigen und ihnen auf den bevorstehenden Weg mitgeben, dass es sich lohnt, ihm treu zu bleiben, egal was gleich geschehen wird. Nun, Matthäus und Lukas berichten über dasselbe, was wir jetzt gleich anschauen wollen. Und sie sagen, dass 6 Tage nach diesen Worten, dieser Nachfolge in Bethsaida, Jesus wie gewohnt auf dem Berg beten ging, sich dort zurückziehen wollte. Lukas war sich nicht ganz sicher, wie viele Tage es wirklich waren. Und so schreibt er, es wären ungefähr 8 Tage gewesen. Aber es waren exakt vermutlich 6 Tage, so wie das Markus und Matthäus und Lukas berichten. Nein, da habe ich jetzt einen Fehler. Markus, da ist ein Fehler. Markus Evangelium, genau. Und Lukas sagt in etwa, muss ich dann im Manuskript noch ändern. Also lesen wir nun, was damals geschah, was dort auf dem Berg geschah, zeigt uns deutlich, dass Jesus nicht von dieser Welt ist. Lukas schreibt, etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf den Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und auf einmal erschienen 2 Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Und der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Und als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Und als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, Meister, Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Und während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Und als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemandem etwas davon. Jesus wollte sich nochmals Zeit nehmen, um mit seinem himmlischen Vater zu sprechen, bevor er seine letzte Reise Richtung Jerusalem in Angriff nimmt. Die erste Ankündigung seines Todes und Auferstehung vor 6 Tagen gegenüber seinen Jüngern zeigt, wie stark sich Jesus mit seiner Hinrichtung beschäftigt. Wie schwer für Jesus diese bevorstehende Zeit war, findet auch in einer späten Bemerkung gegenüber seinen Jüngern Ausdruck. Er sagt, vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss, und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Jesus spricht hier im Bild der Taufe über seine Hinrichtung. Getauft in den Tod, sagen wir mit Christus. Es ist also ein Irrtum, wenn wir meinen, dass Jesus leichten Fußes zum Kreuz ging. Ah, das ist mein Auftrag, jetzt mache ich das schnell, ich bin ja der Sohn Gottes. Alle Berichte im Blick auf die Kreuzigung zeigen uns, dass das für Jesus ein ganz schwieriger Weg war, dass er sich intensiv mit dem beschäftigte. Jedenfalls sehen wir, dass das Jesus enorm beschäftigt. Er nahm seine vertrauten Jünger mit auf den Berg, Petrus, Johannes und Jakobus. Während Jesus betete, ereignete sich an ihm eine Art Transformation. Es veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Es war so, als würde sich der Himmel öffnen und Jesus in seiner Herrlichkeit und Macht erkennbar werden. Für einen Moment lebte Jesus in seiner ursprünglichen Heimat. Es wird hier sichtbar, dass Jesus nicht von dieser Welt ist. Seine Heimat ist die Herrlichkeit beim Vater. Und plötzlich erschienen zwei Männer, genauso von Licht durchflutet wie Jesus. Ein himmlischer Glanz umgab sie. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Wie will man das beschreiben, einen himmlischen Glanz? Kein Mensch hat das je gesehen. Unsere Sprache ist begrenzt. Sie ist begrenzt, weil wir diese Erfahrung nicht kennen, weil wir dieses Licht nicht kennen. Man kann einfach nur sagen, es war ein himmlischer Glanz. Nichts Vergleichbares könnte man nehmen. Man kann nur sagen, weiß wie Schnee. Aber es wäre noch viel weißer als Schnee. Es ist nur eine Krücke, um etwas zu beschreiben, was wir noch nie gesehen haben. Kaum ein Mensch hat je so etwas gesehen. Nur ganz vereinzelte Menschen wissen wir, dass sie in der Art in der Gegenwart Gottes stehen konnten. Die unsichtbare Welt öffnete für einen Moment seine Tore und trat in die sichtbare Welt hinein. Der Himmel stand offen. Und es wäre natürlich die schönste Anschauung, wenn ich jetzt sagen könnte, so jetzt öffnen wir die Tore der unsichtbaren Welt und dann wisst ihr endlich, von was wir eigentlich sprechen. Die Tore der unsichtbaren Welt haben sich geöffnet. Der Himmel stand offen. Und die beiden Männer sind große und bedeutende Männer in der Geschichte Israels, Mose und Elia. Mose war der Vertraute Gottes, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hatte. Auch er hatte ein erleuchtendes Gesicht, als er aus der Begegnung von Gott kam. Da heißt es, er musste eine Decke über seinen Kopf tragen, weil die Leute das gar nicht ertrugen, dieser Glanz, der auf ihm war, als er Gott jeweils begegnete. Er war Mittler zwischen dem Volk Israel und Gott. Das war eine schwierige und gefährliche Aufgabe. Das Volk wollte ihn nicht nur einmal töten. Und als Mose starb, wird uns berichtet, hat ihn Gott selbst an einem unbekannten Ort begraben und nie hat jemand sein Grab gefunden bis heute. Auch Elia kämpfte für Gott und musste viel Leid und Schmerz ertragen. Er musste vor König Ahab fliehen, denn dieser wollte ihn um jeden Preis töten lassen. Jeder im Land wurde auf diesen Elia gehetzt, um ihn zu töten. Und Elia gehörte zu den wenigen Menschen, die nicht gestorben sind, sondern direkt in den Himmel aufgenommen wurden. Die Menschen, von denen wir das wissen, kann man an einer Hand abzählen und mag nicht mal eine ganze Hand. So wird uns berichtet, während Elia und Elisa so im Gehen miteinander geredeten, kam plötzlich ein Streitwagen aus Feuer und Pferden aus Feuer und trennte sie voneinander und Elia wurde in einem gewaltigen Sturm in den Himmel oder fuhr in einem gewaltigen Sturm in den Himmel. Mose und Elia sind bedeutende Gottesmänner, die ihr Leben für Gottes Sache opferten. Und deshalb waren sie in diesem Moment die richtigen Gesprächspartner für Jesus. Denn sie sprachen über das, was in Jerusalem ihn erwarten würde. Sie sprachen mit Jesus über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand. Und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde, finde ich ganz interessant. So werden sie Jesus aufgezeigt haben, wie wichtig es für uns Menschen ist, dass er die Kreuzigung über sich ergehen lässt, weil er so unsere Schuld beseitigen wird. Sie machten ihm vielleicht klar, es lohne sich, diese schrecklichen Qualen zu ertragen, würde er seiner Hinrichtung ausweichen, was er ja jederzeit hätte tun können, dann wäre sein Auftrag nicht erfüllt. Und der Widersacher Gottes würde als Sieger jubeln können. Es wäre dann unmöglich, dass ein Mensch sich mit Gott versöhnen könnte und alle Schuld- und Sündopfer im Alten Testament würden dadurch bedeutungslos. Denn alle Sünd und Schuldopfer im Alten Testament haben nur Kraft, weil sie sich an diesem Opfer von Jesus ausrichten. Weil dort stirbt Jesus für alle Schuld der Welt. Alle Menschen wären hilflos und hoffnungslos diesem bösen Widersacher Gottes für alle Zeiten ausgeliefert. Mose und Elia konnten mit Überzeugung diese Tatsachen aussprechen, denn sie selbst waren bereit, für Gott Unerträgliches zu ertragen. In diesem Gespräch ging es also nicht in erster Linie um Jesus. In diesem Gespräch ging es in erster Linie um dich und um mich. Mose und Elia sprachen mit Jesus über unsere Zukunft. Sie stärkten Jesus, um ihm zu zeigen, nochmals, man kann sagen, ja, Jesus hat es ja sowieso gewusst. Man kann da philosophieren, wie man will. Offenbar fand es Gott nötig, Mose und Elia zu ihm zu schicken und ihm nochmals aufzuzeigen, wie wichtig es ist, was in Jerusalem geschehen wird und was es bedeutet, wenn er diesen Auftrag vollendet. Jesus betete lange, jedenfalls schliefen seine Jünger Petrus, Johannes und Jakobus ein, bevor sich diese einzigartige Verwandlung von Jesus ereignete. Als sie aufwachten, staunten sie über das, was sie sahen. Sie sahen Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. So sahen sie Jesus noch nie. Und sie mussten auch erkannt haben, dass Mose und Elia bei Jesus waren. Nie im Leben sahen sie ein solches Licht. Dieser unbeschreibliche Glanz versetzte sie in eine andere Welt. Es muss wie der Himmel auf Erden gewesen sein. Nach einiger Zeit schien es so, als wollte sich Mose und Elia von Jesus verabschieden. Doch Petrus wollte sie nicht gehen lassen. Zu schön war es hier zu sein. Und er rief Jesus zu: Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wie schön ist das doch hier. Das ist ja der Himmel auf Erden. Wir wollen das noch länger genießen. Wir wollen diese Atmosphäre festhalten. Und ich denke, so geht es unseren Lieben, die bereits heimgegangen sind. Sie wollen nicht mehr zurückkommen. Denn dort, wo sie jetzt sind, ist es unbeschreiblich viel schöner als hier, in dieser unsicheren Welt. Und Petrus hatte einen konkreten Vorschlag, wie man Jesus, Mose und Elia zurückhalten und wie er diese spezielle Situation festhalten könnte. Wir wollen drei Hütten bauen, schlägt er vor. Eine für dich, Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Petrus dachte nicht an improvisierte Hütten. Vielmehr hatte er das Zelt, die Stiftshütte, die dem Volk Israel als Heiligtum und Anbetungsstätte während der Wüstenwanderung diente, vor Augen. Petrus wollte für Jesus, Mose und Elia je ein Heiligtum bauen. Ein Ort der Anbetung. Er wollte diese schöne und einzigartige Atmosphäre festhalten. Er versuchte damit, den Himmel auf dieser Erde festzunageln. Und einerseits zeigt uns das, dass wir uns auf den Himmel freuen können. Es wird uns dort garantiert gefallen. Niemand will von dort zurück auf die Erde kommen. Es wird eine große Freude und Genugtuung sein, in der Nähe Gottes zu sein. Die Sehnsucht nach diesem Ort des Friedens bringt auch der König David in einem Psalm zum Ausdruck. Er betet: Nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Und das sagt König David. König David war ein schwerreicher Mann. Es war ein mächtiger Mann. Er konnte sich praktisch jeden Wunsch erfüllen. Und er sagt: Das ist mein Herzenswunsch, in deiner Nähe zu sein. Nun, Petrus wollte festhalten, was nicht festzuhalten ist. Es fällt uns vermutlich nicht schwer, Petrus zu verstehen. Wir kennen doch die Sehnsucht nach einer Welt des Friedens und der Freude. Auch ist uns der Versuch, Schöne Momente im Leben festzuhalten, nicht fremd. Wenn Jesus heute mit den Jüngern auf dem Berg gewesen wäre, hätte Petrus vielleicht sofort sein Handy gezückt und Fotos gemacht. Er hätte versucht, mit den dreien ein Selfie zu machen. Nun selbst, wenn das gelungen wäre, wäre es nicht dasselbe. Ein Sonnenuntergang auf einer Foto kann einen echten Sonnenuntergang nicht ersetzen. Übrigens auch eine Predigt auf YouTube oder wo auch immer kann einen Gottesdienst nicht ersetzen. Die Atmosphäre kann nicht eingefroren werden. Man kann das Echte nur einmal erleben. Einen Gottesdienst kann man nur einmal erleben. Diesen Gottesdienst werdet ihr nur einmal im Leben erleben. Und wenn wir ihn gefilmt haben, den ganzen Gottesdienst, habt ihr nur einen Abglanz. Aber ihr habt die Atmosphäre nicht, hier zu sein und miteinander Gott anzubeten, miteinander auf Gottes Wort zu hören. Eine Foto oder ein Film ist immer in gewisser Weise ein Abglanz des Originals. Und Petrus versuchte Jesus, Mose und Elia mit dieser Anbetungsstätte zurückzuhalten. Aber Petrus hätte mit dieser Anbetungsstätte nicht das festhalten können, was ihm wichtig war. Der Glanz wäre nicht geblieben. Es wären dann Gebäude da gewesen, die vielleicht jetzt etwas für Archäologen wären. Aber die Ewigkeit lässt sich nicht in der Endlichkeit festhalten. Wir können die Zeit nicht einfrieren. Wir können Erfahrungen nicht festhalten. Der Himmel wird nie auf dieser Erde sein. Der Himmel wird auf einer neuen Erde sein. So wie uns das in der Offenbarung berichtet wird. Johannes schreibt, was er in einer Vision sah, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Und auf dieser neuen Erde wird es tatsächlich so sein, dass Gott bei uns wohnen wird und wir in seiner Gegenwart leben werden. Aber das sind nicht Hütten von Menschen gemacht, sondern es ist von Gott gemacht. Denn Johannes hört eine Stimme vom Thron Gottes, die rief, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist eben der Himmel. Aber Petrus war, wir befinden uns selber immer noch auf dieser Erde und das ist das, was uns oft schwerfällt. Und es ist immer wieder der Versuch, die Neigung, auch von verschiedenen Strömungen, den Himmel auf die Erde zu ziehen. Aber es geht nicht. Der Himmel ist der Himmel, die Erde ist die Erde. Als Petrus diesen Vorschlag machte, überlegte er nicht viel. Er folgte einfach seinem Wunsch, ohne zu überlegen, wie realistisch das überhaupt ist, ob er das überhaupt so einfangen kann, was er zurückhalten will. Lukas bemerkt, Petrus wusste selbst nicht, was er da sagt. Wer kann es ihm übel nehmen? Es ist doch wunderbar, dass er so spontan reagiert. Jedenfalls war dieses Erlebnis für Petrus einschneidend und entscheidend. Es hinterließ tiefe Spuren in seinem Leben. Damals muss er verstanden haben, dass man den Himmel nicht auf diese Erde holen kann. Er schreibt den Christen in seinem Brief, ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch, gebt der Leidenschaft nicht nach, die aus eurer selbstsüchtigen Natur aufsteigt und die ständig mit eurem guten Willen im Streit liegt. Gebt euch nicht der Illusion hin, ihr könntet auf dieser Erde einen Himmel erschaffen. Solange wir hier auf dieser Erde sind, haben wir Herausforderungen zu bewältigen, denn wir sind hier nur Gäste. Den Himmel können wir später genießen. Und eine helle Wolke verhüllte diese außergewöhnliche Szene. Die Jünger wussten nicht, was mit ihnen geschehen wird, und sie fürchteten sich. Doch dann hörten sie die Stimme Gottes aus dieser Wolke sprechen, der ihnen sagte, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Den Himmel können sie nicht festhalten. Das war nun klar. Sie sollen aber daran festhalten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist die Botschaft Gottes. Da könnt ihr euch dran halten. Das ist mein auserwählter Sohn und auf ihn sollt ihr hören. Das ist das, was in dieser Welt jetzt für uns alle wichtig ist. Und als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Offenbar verzog sich die Wolke und nun standen sie da mit Jesus, der nun wieder so ganz normal wie ein Mensch aussah. Dieses Erlebnis war für Petrus über den Tod und die Auferstehung von Jesus hinaus eine wichtige Stärkung für seinen Glauben. Später schreibt er in seinem Brief: Wir haben uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit Macht. Vielmehr haben wir ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in der er künftig offenbar werden soll. Wir haben mit unseren eigenen Augen gesehen, dass Jesus Gott ist. Wir haben ihn gesehen in einem himmlischen Glanz. Wir sind Zeugen dafür. Wir wissen, seine Heimat ist im Himmel. Denn er empfing von Gott, seinem Vater, Ehre und Herrlichkeit damals, als Gott, der die höchste Macht hat, das Wort an ihn ergehen ließ: Dies ist mein lieber Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Gott bezeugte das vor uns, schreibt Petrus. Wir haben es mit unseren eigenen Ohren gehört. Und im Herzen von Petrus war dieses einzigartige Erlebnis präsent. Denn nun schreibt er abschließend: Als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel her gehört. Das zeigt uns, dass all das, was er vorher gesagt hat, er dieses Ereignis in seinem Herzen trug. Dieses Erlebnis war für Petrus eine Stärkung für seinen Glauben. Das hatte er offensichtlich nie mehr vergessen. Wie könnte er auch? Dieses Wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, hat ihn durch alle Schwierigkeiten hindurchgetragen. Und bestimmt auch, als er in Rom wegen seines Glaubens an Jesus gekreuzigt wurde. Die Überlieferung berichtet uns ja, dass Petrus umgekehrt am Kreuz zur Zeit des Neros gekreuzigt wurde. Und so ist es auch für uns heute. Die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist und für unsere Schuld am Kreuz starb, die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist und für uns die Wohnungen vorbereitet, diese Tatsachen tragen uns durchs Leben und durchs Sterben, egal was auf uns zukommt. Das ist auch das, was jetzt Claudia trägt. Jesus ist nicht von dieser Welt. Er kam von der Ewigkeit, er kam vom Himmel zu uns Menschen auf die Erde. Petrus, Johannes und Jakobus hatten das mit ihren eigenen Augen gesehen. Sie konnten einen kurzen Moment in ihrem Leben in den Himmel hineinschauen. Doch das war nur ein Moment. Wir leben immer noch in dieser Welt, die von Not, Leid, Hass, Mord und vielem mehr bestimmt wird. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir auf dieser Erde den Himmel nicht erleben werden. Vielleicht Momente, wo wir sagen, das ist fast wie im Himmel. Aber es ist nur nicht mehr fast. Es ist nie der Himmel. Deshalb schreibt Paulus den Christen in Korinth, deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und nicht ein Leben des Schauens. Wir vertrauen Jesus. Wir hören auf Jesus, genauso wie das Gott den Jüngern gesagt hatte. Bleiben wir Jesus treu und freuen uns auf die neue Erde und den neuen Himmel. Auf Jesus können wir uns verlassen, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er wird uns ans Ziel bringen. Folgen wir Jesus nach, werden wir auf dieser neuen Erde leben. Jesus wird dafür sorgen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir einen ganz kleinen Einblick in diese, ja, in diesen Himmel bekommen. Wir sehen, dass unsere Worte nicht ausreichen, aber ein himmlischer Glanz hatte die Jünger umgeben und hat in Petrus die Sehnsucht geweckt, dort zu bleiben. Das würde uns genauso gehen. Aber wir sind noch auf dieser Erde und wir wollen das tun, was du den Jüngern gesagt hast. Wir wollen glauben, dass Jesus dein Sohn ist, der menschgewordene Gott, und wir wollen auf ihn hören. Und wir freuen uns, dass du selbst uns hilfst, dass wir das Ziel erreichen und dass wir wissen, dass du eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wirst. Und dort wird dann der Friede und die Freude sein, nach der wir uns sehnen. Amen.